Was für ein Jahresstart. Plötzlich können wir uns nicht mehr sicher sein, ob die USA nicht demnächst andere Länder angreifen könnte.
Zumindest hat Donald Trump Interesse an Kanada und Grönland ausgedrückt und militärischen Einsatz nicht ausgeschlossen. Wir gucken uns an, was dahinter steckt.
Das ist, was die Woche wichtig war. Hi, ich bin Leo Braun.
Und ich bin Julika Kott. Diese Woche sprechen wir unter anderem über die USA. Neben Trump schauen wir auch noch auf die Waldbrände in Kalifornien und auf Zuckerbergs Ankündigung, Instagram zu verändern. Außerdem schauen wir nach Österreich und sprechen mit der ARD-Korrespondentin in Wien über Herbert Kickl. Das ist ein rechtspopulistischer Politiker, Chef der rechtspopulistischen FPÖ und wahrscheinlich Österreichs nächster Kanzler.
Und einige nennen ihn auch rechtsextremen Politiker, aber da schauen wir gleich nochmal genauer drauf. Und damit starten wir aber jetzt in die Folge rein und gucken, welche Insta-Posts bei der Tagesschau die meisten Interaktionen hatten. Beim ersten Post der Woche geht es um die Debatte über ein mögliches Böllerverbot. So wie gefühlt jedes Jahr nach Silvester. Aber diesmal ist es gefühlt größer geworden, habe ich das Gefühl. Ausgelöst wurde die Debatte jetzt vor allem, natürlich, weil es nochmal einige Ausschreitungen an Silvester gab. Und die Gewerkschaft der Polizei in Berlin hat deswegen jetzt eine Petition gestartet und fordert ein bundesweites Verbot von privatem Feuerwerk. Sprich, es soll verboten werden, dass sich Privatpersonen, also du und ich, an Silvester Böller kaufen können und dann auch selbst auf der Straße anzünden können. Stattdessen sollte das Feuerwerk von Profis organisiert werden, sagt diese Petition.
Das ist zum Beispiel in Frankreich so. Ich komme ja aus Frankreich und da sind Böller verboten. Also man kann einfach als Privatperson keine Böller kaufen und anzünden oder so. Und in Paris gibt es dann auf den Champs-Élysées dann jedes Jahr so ein riesiges Feuerwerk. Und das ist richtig toll. Da gehen dann ganz viele Leute hin und dann kann man sich das anschauen und so.
Ich glaube, das ist in den meisten Ländern so. Also, dass man so einfach in den Laden gehen kann und sich so Böller kaufen kann, das ist eigentlich wirklich crazy. Aber es ist eben auch Teil der deutschen Freiheit, eine Tradition so. Die Frage ist jetzt, soll das weiter so bleiben? Und diese Petition, die haben jetzt immerhin schon 2 Millionen Menschen unterschrieben. Und ich habe mal nachgeguckt. Ich habe zumindest keine Petition gefunden, die größer ist. Und letztes Jahr gab es irgendwelche Meldungen bei der Petition rund um Höcke, die nur 1,5 Millionen Personen hatte und da schon als die größte Petition der deutschen Geschichte galt. Das heißt, wenn die jetzt 2 Millionen hat, zumindest meiner Berechnung nach, ist es die größte Petition Deutschlands ever. Aber das sagt niemand anderes, deswegen bin ich sehr unsicher.
Die Gewerkschaft der Polizei, die begründet es hauptsächlich damit, dass Böller und Raketen absichtlich auf Polizei und Feuerwehr geworfen und geschossen wurden. Sie schreibt in der Petition dazu, was wir vergangenes Silvester erlebt haben, das übersteigt jeden Rahmen. Aber nicht nur die Gewerkschaft der Polizei, sondern auch mehrere PolitikerInnen haben strengere Regeln bis hin zu einem kompletten Böllerverbot an Silvester gefordert.
Genau, Grund ist natürlich, dass auch zu diesem Jahreswechsel wieder einige Leute verletzt wurden, Wohnungen abgebrannt sind und auch 5 Menschen gestorben sind. Was ganz viel auch auf Insta und TikTok rumging, waren vor allem diese Kugelbomben. Ein Wort, das ich vorher irgendwie noch nie gehört habe, Kugelbomben. Aber irgendwie war es dieses Mal ein großes Thema. Die sind unter anderem in Berlin-Schöneberg explodiert. Das sind so große Böller, die eigentlich nur für Profis zugelassen sind, also dass sie mehr an Bomben erinnern als an Böller. Und die haben in Berlin eben ziemlich krasse Schäden angerichtet und die hören sich so an.
Und weißt du was? Genau in dieser Straße habe ich gelebt.
Wirklich?
Ja, wirklich. Das sind ein paar Häuser weiter. Das ist das Haus rechts von meinem Lieblingsdöner.
Krass, krass. Naja, also unter den Verletzten, wir müssen wieder zu den ernsten Tatsachen kommen. Wie gesagt, es gab viele Verletzte und darunter waren auch Kinder mit richtig üblen Verletzungen teilweise an Händen, Gesicht und Augen. Zusätzlich sind jetzt 36 Wohnungen unbewohnbar durch diese Explosion und einige Behörden sprechen aber trotzdem halt von friedlichen Silvester, weil es im Vergleich zu früher, also es gab immer schon auch heftigere Jahre, deswegen ist es so in der Gesamtheit tatsächlich ein eher friedliches Silvester, was irgendwie paradox klingt.
Ja, voll. Aber der Kanzler Olaf Scholz hat sich auch schon dazu geäußert, er findet ein totales Böllerverbot nicht nötig. Er meint, es bräuchte zum Beispiel stattdessen klarere Regeln, was erlaubt ist und auch härtere Strafen oder harte Strafen für Leute, die sich nicht an diese Regeln halten. Die Innenministerin Nancy Faeser, die ist auch von der SPD und die sieht es auch ähnlich.
Jedes Jahr immer wieder in Berlin. Da ist ja der Hauptschwerpunkt. Dann kann ich schon verstehen, dass man auch möchte, dass dort mehr getan wird. Das möchte ich gerne ermöglichen, indem wir den Kommunen und Ländern dort mehr Rechte geben. Dann können sie es verbieten. Aber ich bin nicht der Meinung, dass die gesamte Bundesrepublik darunter leiden muss.
Solche Verbotszonen für Böller, die gibt es tatsächlich teilweise schon. Zum Beispiel in Nähe von Krankenhäusern, Altenheimen oder Reetdachhäusern. Da geht es aber auch um Böller, die besonders laut sind. Manche Kommunen, wie zum Beispiel Bremen, die wollen, dass das Gesetz auch für Raketen gilt. Da hat der Bundesrat aber bisher nicht mitgemacht.
Genau, also die Gewerkschaft der Polizei hat diese Petition jetzt am Montag auf jeden Fall dem Bundesinnenministerium übergeben. Also ob die damit erfolgreich wird und ein generelles Böllerverbot kommt oder vielleicht auch erstmal nur strenge Regeln fürs Böllern, das lässt sich nicht wirklich sagen. Petition heißt ja erstmal nur, dass der Bundestag sich damit beschäftigen soll.
Genau.
Und ich glaube, diese Petition, die ist auch über so eine Drittplattform passiert und nicht über die offizielle Bundestag-Webseite und so. Deswegen, das heißt jetzt erstmal nicht, dass da überhaupt irgendwas passiert. Und es ist auch noch das Thema, dass der Bundestag ja eh jetzt neu gewählt wird. Das heißt,
genau.
Keine Ahnung, was jetzt damit passiert. In den Kommentaren bei der Tagesschau sind die Meinungen aber auf jeden Fall super gemischt. Da haben wir auch mal reingeschaut. Es gibt natürlich viele, die ein Böllerverbot fordern, aber viele wollen sich eben so eine Tradition auch nicht einfach von ein paar Deppen in Berlin kaputt machen lassen. Und ich denke mir da die ganze Zeit, eigentlich könnte das Thema ja auch mit einem klassischen Kompromiss irgendwie ganz gut gelöst werden. Also dass Kommunen das zum Beispiel einfach selbst regeln können, sodass dann Berlin sich halt strengere Regeln geben kann oder auch statt Verbotszonen halt so Erlaubniszonen, wo man dann halt frei böllern kann, wo aber auch genauer kontrolliert wird und so, dass es solche Regeln gibt, aber bisher ist das halt nicht erlaubt.
Wobei man ja auch sagen muss, vielen geht es ja beim Verbot auch um Klimaschutz oder Tierschutz oder so, also das würde so ein Kompromiss natürlich jetzt nicht lösen.
Genau, ich glaube ehrlich gesagt, dass sich jetzt wieder gar nichts darum bewegen wird, weil ich meine, das Thema Böllern vergisst man dann auch nach Silvester wieder relativ schnell.
Genau.
Und nächstes Jahr wird dann wieder genau dieselbe Diskussion losgehen. Das ist meine private Prognose.
Auf Platz 2 ist eine Geschichte aus Simbabwe im Süden von Afrika. Ein 7-jähriger Junge hat da 5 Tage allein in einem Nationalpark überlebt. Und zwar mitten zwischen Löwen, Elefanten und Nashörnern. Der Kleine hatte sich verlaufen und ist dabei immer weiter in den Park gelaufen. Unterwegs hat er Wildfrüchte gegessen und sich Wasser aus der Erde geholt. Laut der BBC hat er das so mit einem Stock sozusagen kleine Brunnen in ausgetrocknete Flussbetten gegraben und konnte so an Wasser kommen. Weil es in der Gegend oft sehr trocken ist, lernen die Menschen oft hier schon sehr früh, wie das geht. Der Junge hat übrigens auf einem Felsen geschlafen, um sich vor den wilden Tieren zu schützen. Und er ist ungefähr 50 Kilometer gelaufen. Das ist so viel. Die Leute aus seinem Dorf haben ihn zwar tagelang gesucht, aber weil es so viel geregnet hat, war es super schwer, das Kind zu finden. Nach 5 Tagen haben dann Ranger frische Spuren gefunden und ihn entdeckt.
Krasse Geschichte.
Also alles gut gegangen.
Auf Platz 3 geht es um einen Mann, der beim Pokémon Go Spielen, ich wusste nicht, dass das noch gibt, aber hey, der beim Pokémon Go Spielen ins Wasser gefallen ist. Der war abends in Bremerhaven an der Außenweser unterwegs und anscheinend so sehr ins Spiel vertieft gewesen, dass er komplett übersehen hat, wo er hinläuft. Bei Temperaturen knapp über 0 Grad und im Dunkeln kann das auch echt gefährlich sein und zum Glück war der 42-Jährige nicht allein und seine Begleiterin hat ihm geholfen, ans Ufer dann wieder zu kommen. Verletzt hat er sich nicht, er war nur komplett nass und ordentlich durchgefroren. Sein Handy ist in der Außenweser allerdings geblieben. Das haben die dann nicht mehr rausgekriegt. Und die Polizei, die angerückt ist, die fand das anscheinend sehr funny und hat in der Polizeimeldung dazu sogar ein Gedicht geschrieben. Dafür haben sie aus dem Struwwelpeter die Geschichte vom Hans Kuck in die Luft umgedichtet. Die endet dann so, des Mannes Handy in den Fluten bleibt. Das war's mit dem Computerspiel Zeitvertreib und die Moral von der Geschichte über sie beim Monsterjagen die Wasserkante nicht. Ja, alles klar, Polizei.
Bei Post 4 geht es um die Darts-WM und ihren Gewinner, Luke Littler. Der ist gerade mal 17 Jahre alt. Schon letztes Jahr stand er im Finale, aber da hat den Sieg verpasst. Jetzt hat er sich gegen die Dart-Legende Michael van Gerwen durchgesetzt. Littler ist nicht nur super erfolgreich, sondern mit seiner Art einfach super beliebt, weil das ist irgendwie so ein bisschen wie so ein chilliger Typ-Meme. Der steht da mit den Händen in den Hosentaschen, irgendwie total unaufgeregt. Gleichzeitig ist es halt einfach noch so ein typischer britischer Teenager-Junge. Das kommt bei vielen richtig gut an. Littler nimmt als Preis seine Trophäe mit, aber auch umgerechnet rund 600.000 Euro Preisgeld mit nach Hause.
Bei Post 5 geht es um Donald Trump und Justin Trudeau. Trump hat am Dienstag in der Pressekonferenz ja vorgeschlagen, Kanada zum 51. US-Bundesstaat zu machen. Laut ihm sei die Grenze nur eine künstlich gezogene Linie. Und so eine Fusionierung würde die Steuern senken und dafür sorgen, dass es keine Zölle mehr gäbe. Ja, John meint, das wäre auch viel besser für die nationale Sicherheit. Die USA würden aber nicht militärisch angreifen wollen in diesem Fall, sondern nur wirtschaftliche Gewalt anwenden. Diesen Vorschlag fanden die Kanadier jetzt, ich würde mal sagen, nicht so geil. Der gerade noch Premierminister von Kanada, Justin Trudeau, der meint auf Twitter bzw. auf X, die Wahrscheinlichkeit, dass Kanada Teil der Vereinigten Staaten wird, ist kleiner als die für einen Schneeball in der Hölle. Und wie ernst Trump seinen Vorschlag meint, ist unklar. Manche unterstellen ihm, dass er einfach nur rumtrollen und Justin Trudeau dissen will. Aber ja, über die USA und noch weitere tolle Vorschläge von Trump sprechen wir gleich auch noch mal ausführlicher.
Ja, das war's mit den Tagesschau-Posts und wir schauen jetzt mal auf die anderen News.
Man kann in den letzten Tagen ja das Gefühl bekommen, dass die USA so ein bisschen durchdrehen. Zumindest habe ich das Gefühl ein bisschen.
Ich auch.
Es gibt ja seit Silvester immer mehr Meldungen, die sehr weitreichende Konsequenzen in die Zukunft haben werden. Und weil das so aus verschiedenen Bereichen kommt, von Meta, von Trump und so, wollen wir jetzt mal kurz zusammen nacheinander durchsprechen.
Genau. Als erstes schauen wir auf Trump. Bis er als Präsident vereidigt wird, das dauert ja noch 1,5 Wochen, also bis zum 20. Januar. Er bereitet aber schon seine Präsidentschaft vor und kündigt sehr krasse Dinge an. Wir hatten ja eben schon erzählt, dass er Kanada zum 51. Staat machen will, aber dabei bleibt's nicht. Er hat auch noch angekündigt, Achtung, dass er gerne Grönland kaufen will, dass er den Golf von Mexiko in Golf von Amerika umbenennen will und dass der Panama-Kanal wieder in US-amerikanischen Besitz übergehen soll. Der Kanal wurde tatsächlich von den USA gebaut und ist erst vor 25 Jahren ungefähr in den Besitz Panamas übergegangen. Und das Krasse, er hat dabei gesagt, dass er zum Beispiel bei Grönland militärischen Druck nicht ausschließt.
Was ja krass ist, ne? Also, dass die USA nicht ausschließen, ein anderes Land, denn Grönland gehört ja zu Dänemark, zum Königreich Dänemark offiziell, die auch in der NATO sind. Und das hieße, wenn die USA Grönland angreifen, würde das ja einen Bündnisfall der NATO auslösen. Das heißt, auch Deutschland müsste zur Unterstützung von Dänemark eben kommen. Was aber weird ist, weil ja die USA selber Teil der NATO sind, halt sogar der wichtigste Teil, dann die NATO gegen die NATO kämpfen würde und so. Also das, was dieser Satz bedeutet, einfach ist insane eigentlich. Und ja, wichtig ist natürlich trotzdem zu sagen, er hat es nicht ausgeschlossen. Das heißt natürlich jetzt nicht sofort, dass er das wirklich plant.
Genau,
manche sehen
es
eher als so eine Strategie, dass er jetzt große Drohungen macht und das als so eine Art Verhandlung benutzt, wenn er dann später andere Forderungen stellt, die wirken dann halt im Vergleich nicht mehr so krass. So oder so, während sich Trump ja in der letzten Amtszeit noch mehr um Innenpolitik gekümmert hat, scheint er jetzt wirklich mehr auf den Umbau der Welt zu schauen. Bundeskanzler Scholz hat in seiner Pressemitteilung auf jeden Fall das Ganze zurückgewiesen, weil die Grenzen nicht verschoben werden könnten.
Und dann geht es auch noch um die Finanzierung der NATO. Jetzt fordert Trump nicht mehr von den NATO-Ländern, also zum Beispiel von Deutschland, dass sie 2% ihrer Wirtschaftsleistung in Verteidigung stecken, sondern jetzt sollen es 5% sein. Das ist ein riesiger Wert, den aktuell kein NATO-Land erreicht und auch nicht mal die USA selbst.
Was ich dabei wichtig finde, ist, man hört ja mal diese Zahlen 2% und 5% und so, das klingt erstmal so wenig, so was, also 2% so. Aber man muss sich da klar machen, glaube ich, dass es um die Wirtschaftsleistung geht und nicht um wie viel Geld Deutschland insgesamt ausgibt und davon dann 2%, sondern Wirtschaftsleistung heißt ja wirklich, jeder Euro, der in Deutschland ausgegeben wird, zählt in die Wirtschaftsleistung rein, also in das Bruttoinlandsprodukt. Und 5% hieße dann eben, dass es von allem Geld, was in Deutschland ausgegeben wird, muss 5% ins Militär fließen. Also auch wenn ich mir einen Döner für 10 Euro kaufe, heißt es quasi, dass Deutschland 50 Cent mehr in Militär ausgeben muss. So, das ist, diese Rechnung ist halt komplett verrückt. Und das heißt eben, bei 5%, Deutschland hat aktuell ein Bruttoinlandsprodukt von etwas über 4 Billionen. Das heißt, es müssten dann über 200 Milliarden Euro in die Verteidigung investiert werden. 200 Milliarden, wenn man sich da gar nichts mehr drunter vorstellen kann. Deutschland gibt aktuell insgesamt knapp 500 Milliarden aus für alles. So, also das sind deutsche Steuergelder, die ausgegeben werden, sind 500 Milliarden, vor allem auch so, keine Ahnung, Bürgergeld und Renten und sonst irgendwas. Das heißt, 200 Milliarden, das ist insane viel und damit wäre Verteidigung dann auch mit Abstand der größte Posten in den Ausgaben Deutschlands.
Ja, wir werden sehen, was da noch alles passiert. Das können wir gerade so noch nicht einschätzen. Die Themen werden uns auf jeden Fall nicht ausgehen in den nächsten Jahren, glaube ich, mit Donald Trump. Und damit kommen wir auch gleich zu Elon Musk. Auch er hat in den letzten Wochen einige Schlagzeilen fabriziert. Vor allem damit, dass er seine Macht als reichster Mensch der Welt, dem einer der größten Social-Media-Plattformen der Welt gehört, der diese Macht nutzt, um seine Botschaften zu verbreiten. Er mischt sich aber nicht nur in die US-Politik ein, sondern kommentiert jetzt auch sehr stark die europäische Politik, wirbt zum Beispiel für Rechtsextreme oder rechtspopulistische Parteien, zum Beispiel in Großbritannien, aber auch in Deutschland und dafür die AfD. Gestern hat er sogar sehr prominent ein Interview mit der AfD-Spitzenkandidatin Alice Weidel geführt und das wird jetzt total viel diskutiert, weil die da einfach eine Stunde lang eine Plattform hatte, um sehr viele Falschinformationen zu verbreiten und einfach auch teilweise die Geschichte zum Nationalsozialismus neu zu schreiben. Also
ja, sie hat zum Beispiel die große Einordnung gegeben, dass Hitler ja eigentlich nicht rechts war und dass das eine große Fehleinschätzung sei.
Dass er ein Kommunist sei.
Genau. Und den besten Moment fand ich eigentlich also erstmal ist sie eingestiegen mit regenerativen Energien, dass dies ja ein Fehler wäre, alles auf Windkraft zu setzen. Das findet halt Elon Musk offensichtlich nicht so. Dem gehört halt ein Elektrounternehmen. Der findet schon auch Atomkraft super toll. So, aber der findet schon auch regenerative Energien gut. So, deswegen da hatten die schon mal so einen kleinen Dissens. Und dann hat sie ihm irgendwann auch noch gesagt, ja, es ist ja immer blöd, wenn man sich nur mit Ja-Sagern umgibt oder so. Wo ich auch denke, so Elon Musk, umgibt sich doch mit Ja-Sagern.
Ihr seid doch beide,
und dann hat
genau.
sie die ganze Zeit Ja gesagt, bei jeder Sache, die er gesagt hat, so dass er sich schon darüber lustig gemacht hat, dass sie immer Ja sagt, so nachdem sie ja vorher gesagt hat, man sollte sich nicht nur mit Ja-Sagern umgeben und so. Also war ein wildes Gespräch, aber ja, ich weiß nicht, ich bin so ein bisschen zwiegespalten, ehrlich gesagt, weil jetzt über Wochen schon über Elon Musks Tweet und dass er hier irgendwie einen Wahlaufruf für die AfD macht und so. Und ich frage mich immer, warum eigentlich? Weil ich meine, klar, der ist der reichste Mensch der Welt und ist auch irgendwie jetzt so fast Teil der Regierung in den USA. Aber ich finde, das ist nicht so krass berichtenswert.
Wen interessiert seine Meinung so?
Genau, er hat halt nichts in Deutschland. Der ist ja kein wahlberechtigter Bürger hier. Er hat auch keine... Also ja, er hat schon irgendwie Macht hier, aber ich finde, das wird einfach zu viel berichtet. Und es gab ja einen großen Aufreger, als er einen Gastkommentar in der Welt geschrieben hat, der meiner Meinung nach jetzt auch nicht besonders smart war. Aber wenn alle die Tweets von Musk irgendwie verbreiten, das ist doch genauso bekloppt. Also ich check's nicht ganz, deswegen wollen wir das Thema, wir haben jetzt schon auch wieder ein bisschen zu leicht geredet irgendwie, aber wir wollen es gar nicht so groß aufmachen. Und wenn euch interessiert, was Elon Musk zu sagen hat, dann folgt ihm halt so. Ich finde, es ist nicht die Aufgabe der Nachrichten, das auch noch überall zu verbreiten die ganze Zeit. Aber das ist nur mein persönlicher Take. Ihr könnt da natürlich einer anderen Meinung sein. Wir gucken jetzt aber auf ein anderes Thema und zwar auf eine Ankündigung von Mark Zuckerberg. Der ist ja Chef von Instagram, WhatsApp und Facebook, also von der Firma Meta. Und der hat einen kleinen Richtungswechsel angekündigt.
Ja, der sagt, Content-Moderation und Fact-Checking sind für ihn jetzt Zensur. Er hätte in den letzten Jahren ja gutwillig die Regeln der Politik durchgesetzt. Also das würde die Redefreiheit einschränken, sagt er. Deswegen würde er jetzt die Regeln verändern. Bei Insta ist es ab jetzt wieder erlaubt, schwule Männer und auch Transpersonen als psychisch krank und abnormal zu bezeichnen und Frauen mit Haushaltsgegenständen zu vergleichen. Außerdem werden Fact-Checks ausgesetzt. Stattdessen soll es wie bei Elon Musks Plattform X so Content-Hinweise aus der Community geben und Politikinhalte werden nicht mehr weniger ausgespielt.
Das war ja letztes Jahr so eine große Ankündigung, dass Instagram weniger Politik machen will. Das ist jetzt also nicht mehr so. Dazu noch ein wichtiger Hinweis für uns, das gilt erstmal alles für die USA. In der EU kann Facebook oder Instagram gar nicht selber seine Regeln so stark ändern, ob Minderheiten geschützt werden sollen vor Beleidigungen oder so, sondern hier gibt es ja diesen Digital Service Act, der verpflichtet, Online-Plattformen zum Beispiel solche Beleidigungen zu löschen. Dieser Digital Service Act ist übrigens auch das, was Zuckerberg offenbar als Zensurgesetz benennt. In Deutschland soll auch diese Regelung mit dem Fact-Checking erstmal nicht verändert werden. Hier machen das ja die DPA, die AFP und Korrektiv. Da laufen wohl auch die Verträge weiter mit denen für diese Fact-Checking-Sachen. Das heißt, hier ändert sich vor allem das, was den Algorithmus betrifft, was ja so mehr oder weniger angezeigt wird im Feed. Ich würde mal davon ausgehen, dass es halt unangenehmer und Streit.
Das so rüberschwappt dann, ja.
Genau, das so Themen aus der Manosphere oder rechte Takes und so wahrscheinlich mehr Raum bekommen werden, so wie wir es ja auch bei X sehen.
Und jetzt schauen wir nochmal auf ein anderes Thema in den USA. In Kalifornien wüten ja aktuell verheerende Waldbrände. US-Präsident Biden spricht sogar von den schlimmsten Bränden der kalifornischen Geschichte. Weit über 300.000 Menschen mussten ihre Häuser verlassen. Zum Beispiel Los Angeles ist richtig stark betroffen. Da sind Teile der Stadt auf jeden Fall verbrannt, viele Gebäude. Und unter anderem in den Hollywood Hills rund um Los Angeles, da sind ja auch einige Promis, die da wohnen. Und zum Beispiel wie Bill Kaulitz oder auch Paris Hilton, deren Haus wohl niedergebrannt ist.
Insgesamt hat das Feuer wohl jetzt schon 10.000 Gebäude zerstört. Das sagen zumindest die Medien, die sich auf die Feuerwehr vor Ort berufen. Bisher weiß man von 10 Toten. Die Brände sind aber lange noch nicht gelöscht. Deswegen kann diese Zahl auch noch deutlich nach oben gehen. Schäden werden bis jetzt schon auf bis zu 150 Milliarden Dollar beziffert. Und ja, das Ganze im Januar, das ist eigentlich halt gar keine Brandsaison in Kalifornien. Die geht eigentlich traditionell von Mai bis Oktober, sagt man, also im Sommer. Durch die Klimaveränderung weitet sich das aber wohl immer weiter aus, sodass quasi das ganze Jahr Brandsaison sein kann. Das sagt zumindest der kalifornische Gouverneur.
Und das Schlimmste ist ja auch, dass der Feuerwehr soll durch die Dürre sogar das Wasser ausgegangen sein. Also es ist wirklich eine super schlimme Situation vor Ort. Wir hoffen, dass die Brände da schnell unter Kontrolle gebracht werden können.
Und damit beenden wir jetzt aber diesen längeren Part über die USA. Österreich könnte zum ersten Mal einen rechtspopulistischen Kanzler bekommen und darüber sprechen wir jetzt. Wir sprechen über Herbert Kickl. Kickl ist der Chef der rechtspopulistischen Partei FPÖ. Er nennt sich selbst den Volkskanzler, so hat sich auch Hitler nennen lassen, bevor sich der Begriff Führer durchgesetzt hat. Allerdings muss man dazu auch sagen, dieser Begriff Volkskanzler, der jetzt immer gesagt wird, der ist in Österreich tatsächlich wohl etwas gebräuchlicher als hier. Also auch ein sozialdemokratischer Kanzler hat sich mal so genannt. Aber das ist jetzt auch nicht das Einzige, was an Kickl umstritten ist, sag ich mal.
Nee, allerdings nicht. Weil während Corona hat er krasse Verschwörungserzählungen über die Corona-Impfung verbreitet. Er wirbt auch für eine russlandfreundliche Politik, also zum Beispiel, dass die Sanktionen aufgehoben werden. Und er fordert eine sogenannte Remigration, was ja ein klar rechtsextremistischer Kampfbegriff ist und massenhafte Abschiebungen meint. Auch die österreichische Staatsangehörigkeit soll Leuten aberkannt werden können.
Genau, wie kann es jetzt sein, dass er plötzlich Kanzler werden könnte? Also bei den Nationalratswahlen im September, da hatte die FPÖ mit 30% tatsächlich die meisten Stimmen bekommen, aber drei andere Parteien, nämlich die konservative ÖVP, die sozialdemokratische SPÖ und die liberalen Neos, die wollten das verhindern und zum ersten Mal in Österreich eine Dreierkoalition bilden, haben dann ganz lange miteinander geredet, wie das so funktionieren kann. Das hat dann aber nicht geklappt und als das am Wochenende eben gescheitert ist, war die nächste Option dann eine Koalition zwischen der FPÖ und der ÖVP und nach der sieht es jetzt eben aus.
Ja, und das ist ja eigentlich eine Sache, die die ÖVP und vor allem der ÖVP-Kanzler Karl Nehammer eigentlich ausgeschlossen hatte. Der hat am Samstag jetzt direkt aber seinen Rücktritt angekündigt. Naja, irgendwie alles super messy und deshalb wollen wir darüber sprechen, was da gerade in Österreich passiert und zwar mit unserer Korrespondentin Silke Hane. Sie berichtet aus Wien für die ARD. Hi Silke.
Hi.
Hallo.
Ja, eigentlich wollte die ÖVP mit der FPÖ absolut keine Regierung bilden, weil sie nicht mit Herbert Kickl zusammenarbeiten wollte. Die beiden Parteien haben vor ein paar Jahren schon mal zusammen regiert, aber Kickl war eigentlich No-Go. Mit diesem Versprechen hatte vor allem Karl Nehammer, der bis vor kurzem ja Chef der ÖVP war, Wahlkampf gemacht. Warum hat die ÖVP jetzt so einen Kurswechsel eingelegt und entschieden, sich nicht an die eigene Brandmauer zu halten?
Also diese Brandmauer ist in Österreich sowieso relativ. Die FPÖ war hier ja schon 5-mal an der Regierung und auch schon 2-mal, seit sie eben in der Mitte der 90er Jahre deutlich nach rechts gerückt ist. Insofern ist das immer so eine Frage. Und Nehammer hatte auch nur ausgeschlossen, mit Kickl zu regieren, nicht mit der FPÖ im Allgemeinen. Insofern war das sowieso immer ein Brandmäuerchen vielleicht. Warum jetzt die ÖVP aber das Kanzleramt vernachlässigt oder nicht mehr haben will, aber lieber mit Kickl regieren will, darüber rätseln hier ehrlich gesagt auch Beobachter der konservativen Partei. Es ist nicht so ganz klar. Offiziell heißt es, die Verhandlungen mit der SPÖ und den Neos, das hat einfach nicht funktioniert, vor allem mit der SPÖ nicht. Da konnte man sich eben nicht einigen. Österreich hat hohe Schulden, muss sparen und es gab einen Dissens. Die Parteien konnten sich absolut nicht einigen, wie man jetzt sparen soll. Das ist so ein bisschen die offizielle Erklärung. Das war sicherlich auch Teil des Problems. Es gibt aber auch Interpretationen dieser Ereignisse hier am letzten Wochenende, dass sich eben in der ÖVP ganz einfach auch der wirtschaftsfreundliche Flügel durchgesetzt hat, der eben sagt, Hauptsache ein möglichst wirtschaftsliberales Koalitionsprogramm, egal was das für andere Sachen wie Medienfreiheit, Rechtsstaatlichkeit und so weiter und so fort eventuell bedeutet.
Jetzt hast du ja schon gesagt, Herbert Kickl, mit dem wollten eigentlich die ÖVP nicht zusammenarbeiten. Was ist denn das genau für ein Typ? Wir haben ja bei uns intern auch ganz viel jetzt über das Wording geredet, nennen wir ihn Rechtspopulisten, nennen wir ihn Rechtsextremisten. Es gibt ja so ganz verschiedene Einordnungen dazu. Wie ist denn deine Sicht darauf?
Also Herbert Kickl ist ja schon sehr, sehr lange bei der FPÖ, schon auch seit Mitte der 90er. Der hat für Jörg Haider, manche kennen ihn vielleicht noch, eben auch schon Reden geschrieben. Das war der, der eben die FPÖ das erste Mal so ganz deutlich nach rechts gerückt hat als Parteichef. Und der galt lange Zeit als stiller Stratege im Hintergrund. Und während der Corona-Pandemie hat er sich dann aber nach dem Ibiza-Skandal eben auch in der Partei nach vorne geboxt, muss man sagen. Also der hat einen Parteichef dann auch wirklich, wird so gemunkelt, von der Spitze weggemobbt. Und hat dann eben während der Corona-Pandemie die Partei krass nach rechts gerückt. Ob ihn das jetzt selber zu einem Rechtsextremisten macht, ist vielleicht nochmal eine andere Frage. Aber die FPÖ vertritt unter Kickl rechtsextreme Positionen. Was man ihm nicht nachsagen kann, im Gegensatz zu anderen Parteichefs, ist, dass er irgendwie aus diesem Milieu der deutschen nationalen Burschenschaften kommen würde. Das hat es in der FPÖ auch schon gegeben. Mit denen hatte Herbert Kickl eher weniger zu tun. Einige seiner Vertrauten allerdings schon, aber er selber hat sich von denen eher ferngehalten. Während er allerdings zur Identitären Bewegung, die ja auch als rechtsextrem gilt, mal gesagt hat, das sei eine NGO von rechts. Also es ist nicht so ganz eindeutig, sondern er schwankt. Aber klar ist, dass die Partei unter ihm nochmal deutlich nach rechts gerückt ist und sich radikalisiert hat. Das sagen alle Experten und Beobachter, die die FPÖ hier im Blick haben.
Ist es denn safe, dass der jetzt Kanzler wird, oder kann es auch sein, dass die Koalitionsverhandlungen zwischen FPÖ und ÖVP jetzt doch auch nochmal scheitern?
Tja, also nach dem letzten Wochenende bin ich mit Prognosen vorsichtig geworden, aber es gibt hier einen Politikwissenschaftler, Peter Filzmaier, der gilt so ein bisschen als der Politikpapst von Österreich, der hat geschätzt 90% Wahrscheinlichkeit für Erfolg für diese Verhandlungen. Ich halte das auch deshalb für realistisch, weil die ÖVP ja in einer denkbar schwachen Verhandlungsposition ist. Also was ist die Alternative? Die Alternative sind Neuwahlen, und die würden jetzt wahrscheinlich ein noch besseres Ergebnis für die FPÖ bringen. Zumindest sagen das die Umfragen aktuell. Also die Konservativen sind ja auch wirklich gerade in einer schlechten Zwickmühle. Und da komme ich jetzt zurück zu meiner ersten Antwort. Man versteht immer noch nicht so richtig, warum sie sich jetzt in diese Zwickmühle eigentlich reinbegeben haben.
Und wie reagieren denn die Leute in Österreich drauf, dass jetzt womöglich ein Rechtspopulist und ein Verschwörungstheoretiker ihr Kanzler wird?
Sehr unterschiedlich. Also wir haben diese Woche Stimmen gehört von Leuten, die gesagt haben, naja, Neuwahlen sind teuer, dauern lange, dann soll der Kickl halt mal zeigen, was er so drauf hat. Und gestern Abend haben aber in Wien sind zehntausende Menschen auf die Straße gegangen und haben eine Menschenkette ums Kanzleramt gebildet, weil sie eben keinen Bock darauf haben, dass Kickl da ins Kanzleramt einzieht. Also die Meinungen zu der Frage, wie hältst du es mit der FPÖ, die sind sehr unterschiedlich. Und es gibt auch so erste Blitzumfragen, die jetzt eben auch zeigen, dass der Riss da eigentlich wirklich so 50-50 durch die Gesellschaft durchgeht. Und das ist also eine Entwicklung, auf die ich mich hier in den nächsten Jahren, glaube ich, so einstelle, ist, dass wahrscheinlich die Polarisierung in der Gesellschaft doch zunehmen könnte. Und eben in dieser Frage des Umgangs mit der FPÖ, die das politische Leben hier sowieso immer irgendwie prägt, dass das noch stärker zunimmt, dass man sich zu dieser Partei irgendwie verhält.
Und abgesehen davon, wie man sich zu der Partei verhält, was erwartest du sonst unter einer Kanzlerschaft von Kickl für Änderungen in Österreich?
Das hängt jetzt sehr stark von den Koalitionsverhandlungen an, die starten ja heute am Freitag. Und die Frage ist halt wirklich, kann die ÖVP bestimmte Sachen durchsetzen, bestimmte Minimalstandards beim Thema Rechtsstaat, Europa, Medien zum Beispiel. Wenn sie das nicht schafft, weil sie eben, wie beschrieben, in einer schwachen Position ist, und wenn dann diese Koalition auch 5 Jahre hält, das ist ja dann auch nochmal die Frage, wie lange hält so eine Regierung, dann könnte ich mir vorstellen, dass es also das Verhältnis zur Europäischen Union sich deutlich verschlechtert, dass also Kickl den Weg Ungarns einschlägt hier für Österreich. Ich gehe davon aus, dass dann der öffentlich-rechtliche Rundfunk, der ORF, ganz massive Einschränkungen erleben wird und dass auch im sozialen Bereich, vor allem wenn es um Leistungen für Ausländer geht, das Geld gut zusammengestrichen wird. Im Kulturbereich kann ich mir das auch vorstellen. Also es gibt so gewisse Punkte, wo Herbert Kickl schon angedeutet hat, dass er damit nicht einverstanden ist, dass ihm das irgendwie alles zu angeblich links oder was auch immer sei. Und da Österreich eben so hohe Schulden hat und sparen muss, ist es natürlich naheliegend, dass das in den Bereichen passiert, die ideologisch jetzt für die FPÖ ja irgendwie eine Art von Feindbild sind.
Aber ein Exit würdest du ausschließen, also dass die FPÖ sagt, wir gehen aus der Europäischen Union raus, weil du hast ja gesagt, die haben eigentlich gar kein großes Interesse an der Europäischen Union, oder?
Ja, die Europäische Union dient als Feindbild, aber ich finde, Viktor Orban hat ja eigentlich in den letzten Jahren sehr geschickt gezeigt, wie man dieses Feindbild benutzen kann, um und trotzdem weiter zum Beispiel EU-Gelder bekommen kann oder von der EU profitieren kann, allein wirtschaftlich als Mitglied wegen der offenen Grenzen, ohne aus der EU austreten zu müssen. Also das ist ja das perfekte Playbook, liegt ja quasi vor. Ja, bei einstimmigen Beschlüssen kann man eben blockieren und kann eben so quasi im Hintergrund für sich auswählen, was am besten passt. Und Orban tritt ja auch nicht aus der EU aus, weil er ganz genau weiß, dass das wirtschaftlich für sein Land ein Selbstmord wäre. Und so ähnlich ist es ja mit Österreich auch, was ja ein sehr kleines Land ist.
Wir haben jetzt über die EU gesprochen. Ich würde einmal ganz kurz einen Blick nach Deutschland werfen, weil die FPÖ, die wird ja oft mit der AfD in Deutschland verglichen. Und ich habe jetzt in den letzten Tagen oft gehört, Kickl als Kanzler in Österreich, das wäre sowas wie Björn Höcke als Kanzler in Deutschland. Kann man das wirklich so vergleichen? Was sagst du denn dazu?
Also die Tonalität und Aggressivität im Tonfall, die ist irgendwie ähnlich zwischen den beiden. Ich finde das allerdings schwierig, weil Kickl hier eben schon so lange in der Politik ist und eben auch schon mal Innenminister war. Das heißt, über den wissen wir eigentlich viel mehr, wie er in öffentlichen Ämtern auch agiert, als über Björn Höcke, über den wir so gut wie gar nichts wissen, wie er eben ticken würde, wenn er ein Amt inne hätte. Deswegen finde ich das per se ein bisschen Vergleich von Äpfel und Birnen. Es sind einfach zwei unterschiedliche Typen. Aber dass ein Kanzler Herbert Kickl für Europa keine gute Nachricht ist, ich glaube, so weit kann man auf jeden Fall gehen.
Vielen Dank dir, Silke Hane aus dem ID-Studio in Wien.
Vielen Dank dir. Im nächsten Abschnitt geht es um Gewalt. Also wenn ihr euch damit nicht wohlfühlt, dann skippt gerne zum nächsten Thema. Die Liste mit den Themen, die findet ihr in den Shownotes.
Am Dienstag hat sich der Todestag von Uri Jalloh zum 20. Mal gejährt. Uri Jalloh, das war ein Asylsuchender aus Sierra Leone, der 2005 in der Polizeizelle in Dessau in Sachsen-Anhalt verbrannt ist. Und ja, dieser Fall, der gilt als einer der größten Polizei- und Justizskandale in der deutschen Nachkriegsgeschichte und konnte nie ganz aufgeklärt werden. Die eine Seite sagt nämlich, Uri Jalloh, der soll sich in der Zelle selbst angezündet und umgebracht haben. Die andere Seite sagt, das ist gar nicht möglich, das war Mord.
Ja, wir können jetzt natürlich nicht den gesamten Fall aufrollen, aber wir fassen euch einmal die wichtigsten Punkte zusammen. Also, am 7. Januar 2005 soll der damals 36-jährige Uri Jalloh auf dem Heimweg vom Feiern Mitarbeiterinnen der Stadtreinigung angesprochen haben. Die Frauen sollen sich dann davon belästigt gefühlt haben und haben dann die Polizei gerufen. Uri Jalloh wird dann mit aufs Revier genommen. Weil er sich gewehrt haben soll, wurde er in eine Gewahrsamszelle gebracht, auf eine Matratze gelegt und mit Händen und Füßen gefesselt. Bei Jalohs Festnahme wurde er ja durchsucht und da haben die Polizistinnen in seinen Taschen nichts außer einem Handy und Taschentücher gefunden. So steht es in den Protokollen. Und ja, und ab diesem Zeitpunkt gibt es einfach keine handfesten Beweise mehr. Also das sind nur noch Vermutungen.
Und zwar sind die Vermutungen. Gegen 12 Uhr mittags soll der Rauchmelder in der Zelle das erste Mal Alarm geschlagen haben. Die PolizistInnen, die geben später zu, den Alarm selbst ausgestellt zu haben, ohne nachzuschauen, weil der Rauchmelder öfter mal verrückt gespielt haben soll. Nach dem dritten Feueralarm gehen sie dann doch nachgucken, aber da soll die Zelle schon lichterloh gebrannt haben.
Laut Polizei soll Jalloh den Brand selbst gelegt haben, also sie sprechen von Suizid. Dafür soll er ein Feuerzeug in die Zelle geschmuggelt haben, dann die feuerfeste Matratze aufgerissen und den Inhalt angezündet haben. Das Feuerzeug soll er dann versteckt haben, sodass man es nicht finden konnte und auch auf den Filmaufnahmen von der Spurensicherung nicht sehen konnte. So steht es auch im offiziellen Prüfbericht von der Generalstaatsanwaltschaft von 2017.
Genau, und an diesem Prüfbericht gibt es aber Zweifel. Diesen ganzen Ablauf, den zweifeln vor allem die Familie und Freundinnen von Jalloh an, genauso wie ExpertInnen und UnterstützerInnen. Das zerschmolzene Feuerzeug wurde zum Beispiel erst später gefunden und als Indiz nachgeliefert. Und eigentlich sind diese Matratzen in Polizeizellen auch feuerfest, können also gar nicht so leicht abfackeln. Und außerdem wurde Uri Jalloh einfach an Händen und Füßen gefesselt, also er konnte sich kaum bewegen.
Ja, und was genau vor 20 Jahren mit Uri Jalloh passiert ist, das konnte also bis heute offiziell nicht geklärt werden. Aber dieser Fall, der hat halt ganz große Fragen an die deutsche Justiz gestellt. Also zum Beispiel die Frage, wie ein Mensch in einer Polizeistation, also in staatlicher Obhut, verbrennen und sterben kann. Oder die Frage, inwiefern sich die Polizistinnen in dieser Angelegenheit tatsächlich gegenseitig gedeckt haben und damit die Ermittlungen erschwert haben. Aber halt auch diese übergeordnete Frage, welche Rolle hat Rassismus in der Festnahme und bei den Ermittlungen gespielt?
Seit Jalloh Tod gab es 2 Prozesse. Der Fall wurde in unterschiedlichen Instanzen behandelt und auch immer wieder neu aufgenommen. Ganz finales Ergebnis gibt es da nicht. Es wurde aber offiziell festgestellt, jede polizeiliche Maßnahme in dem Fall soll fehlerhaft bis rechtswidrig gewesen sein. Also alles von der Festnahme bis hin zu seinem Tod.
Und wir drehen gleich nochmal eine kleine Runde Kurz-Kurz-News.
Genau, und wir starten mit dem Chef der Versicherung Allianz. Oliver Bäte heißt der. Der hat gefordert, dass Leute am ersten Krankentag keinen Lohn mehr bekommen sollen, also dass es einen sogenannten Karenztag geben soll. Bisher ist es ja so, wenn man krank ist, dann zahlt der Arbeitgeber den Lohn weiter, und zwar ab dem ersten Krankheitstag. Der Allianz-Chef sagt jetzt aber, ArbeitnehmerInnen, die sollten die Kosten für den ersten Krankheitstag selber tragen. Er findet nämlich, die Deutschen sind zu oft krank. Seine Hoffnung ist, wenn es für den ersten Tag Kranksein kein Geld mehr gibt, dann melden sich weniger Leute krank. Und dadurch können ArbeitgeberInnen nach seiner Rechnung Geld in Milliardenhöhe sparen.
Ja, der Vorschlag, der ist nicht neu, aber der hat jetzt auf jeden Fall eine ziemlich hitzige Debatte ausgelöst. Viele Leute aus der Wirtschaft, die finden die Idee super. Es gibt aber auch jede Menge Kritik daran. Die Gewerkschaften sind total empört. Und auch Bundesarbeitsminister Hubertus Heil von der SPD hat sich gegen die Idee ausgesprochen. Er sagt, das würde die Menschen mit einem niedrigen Lohn am härtesten treffen. Und auch Gesundheitsminister Karl Lauterbach, der kritisiert den Vorschlag, der sagt, wer sich einen Lohnausfall nicht leisten kann, der schleppt sich halt dann krank zur Arbeit und gefährdet damit auch die Gesundheit von vielen anderen. Und es gibt eine gute Nachricht aus der Wirtschaft. Trotz Krisenzeiten gibt es gerade einen kleinen Start-up-Boom. Letztes Jahr wurden nämlich um die 2700 Start-ups gegründet. Das waren 11% mehr als noch im Jahr davor. Die meisten davon in Großstädten wie Berlin, München und Hamburg, aber auch in vielen Unistädten sind neue innovative Unternehmen gegründet worden. Zum Beispiel in Heidelberg, Aachen und Darmstadt. Hier wird viel im Umfeld der Unis gegründet, weil hier halt viele Ideen in der Forschung entstehen, sagt eine Studie des Startup-Verbands. Besonders gut läuft es im Bereich Software. Jedes 5. Startup wird in dieser Branche gegründet. Das liegt auch an dem Boom rund um KI. Aber auch in den Bereichen Gaming, Bildung und Medizin ist letztes Jahr fleißig gegründet worden.
Aus China gibt es gerade relativ viele Meldungen über ein neues Virus, das in China gerade die Runde macht, nämlich das humane Metapneumovirus, kurz HMPV. Das geht gerade auf TikTok und Insta ziemlich ab. Viele machen sich deswegen Sorgen, dass es der nächste große Virus sein könnte und dass wir bald schon wieder im Lockdown sein könnten. Aber hier eine kleine Entwarnung. HMPV ist nichts Neues. Das Virus gibt es schon lange und die Weltgesundheitsorganisation sagt auch, dass die Lage in China aktuell normal für den Winter ist. Das Virus sorgt für Husten, Fieber und eine verstopfte Nase und in schweren Fällen kann es auch mal zu einer Lungenentzündung kommen. Aber das ist jetzt nichts, wo zumindest die große Panik irgendwie hier angebracht wäre.
Also auch in Deutschland kennen wir dieses Virus. Die Behörden, die beobachten das zwar, aber es gibt einfach keinen besonderen krassen Anstieg bei den Fällen. Expertinnen sagen auch, es wird nicht so krass wie Corona und die WHO bestätigt das. Einen Impfstoff gibt es zwar nicht, aber mit Hygiene und Vorsicht kommt man dann ganz gut klar.
Zum Abschluss schauen wir nochmal, welche Themen nächste Woche wichtig werden könnten. Klar, wir sind ja mitten im Wahlkampf. Das heißt, auch am Wochenende finden gleich 3 Parteitage statt, nämlich der von AfD, BSW und auch der von der SPD. Der findet am Samstag in Berlin statt. Da will die Partei Olaf Scholz als Kanzlerkandidaten offiziell bestätigen und ihr Wahlprogramm auch beschließen. Dann trifft sich die AfD über das ganze Wochenende in Riesa in Sachsen und will da ihr Wahlprogramm beschließen und Alice Weidel auch offiziell als Kanzlerkandidatin aufstellen. Dagegen haben Aktionsbündnisse schon lauten Protest angekündigt. Und außerdem dann eben auch noch das BSW, das am Sonntag in Bonn über sein Wahlprogramm entscheiden will. Kanzlerkandidatin ist da wenig überraschend, Sarah Wagenknecht.
Ja, also über die Parteiprogramme von AfD und BSW sprechen wir dann nächste Woche kurz, weil wir ja einmal alle Parteien durchgehen wollen bis zur Bundestagswahl. Das war's mit den Themen für diese Woche. Schreibt uns gerne, wie ihr die Folge findet und schreibt uns auch gerne in die Kommentare, welche Themen euch noch für die Bundestagswahlen wichtig sind, worüber wir auch unbedingt sprechen sollten. Das würde uns total interessieren. Danke an alle, die zugehört haben. Mein Name ist Julika.
Bin Leo, wir sind Funk. Funk ist ein Angebot von ARD und ZDF. Und wir haben als Infotier in dieser Woche den Schneehasen. Ciao.
Tschüss.